Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Heute geht es um die Liebe zu euch selbst. Was ist Selbstliebe überhaupt? Kann ich Selbstliebe lernen? Gibt es ein zu viel an Selbstliebe? Also wo fängt zum Beispiel Egoismus, Narzissmus an? Das versuchen wir in dieser Eine Stunde Liebe zu klären. Ein liebevolles Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Selbstannahme, Selbstvertrauen und Selbstliebe. Das sind die großen Themen der Bloggerin und YouTuberin Katharina Templer aus Berlin. Katharina ist ausgebildete Diplompsychologin. Katharina, warum ist die Liebe zu uns selbst so verdammt wichtig?
Ja, es ist die Grundlage, weil es uns die Kraft und den nötigen Antrieb gibt, unseren eigenen Weg zu gehen, unsere Bedürfnisse auch wichtig zu nehmen und unsere Ziele zu verfolgen. Also wer sich selbst liebt, der ist nicht so abhängig davon, was andere Menschen sagen oder was andere Menschen erwarten, sondern Selbstliebe ermöglicht uns wirklich, freie Entscheidungen zu treffen und eben auch in ein authentisches Leben zu führen. Also ein Leben in Übereinstimmung mit den eigenen Werten und Zielen und Bedürfnissen.
Das klingt in der Theorie alles wunderbar, aber was ist Selbstliebe? Heißt das, dass ich mich einfach mag, so wie ich bin, dass ich ein gewisses Selbstbewusstsein habe? Wie würdest du Selbstliebe definieren?
Ja, genau. Selbstliebe ist eigentlich ein ziemlich großer Begriff, der, glaube ich, für viele auch abschreckend wirkt. Aber im Grunde geht es nur darum, dich so anzunehmen, wie du bist, mit all deinen Stärken und Schwächen. Und es geht darum, gut zu dir selbst zu sein und deine Bedürfnisse wichtig zu nehmen.
Da kommen wir dann gleich auch noch dazu, wie man das sozusagen macht, dass man sich dann auch so annimmt und mag. Es gibt ja aber diesen Satz, nur wer sich sozusagen selber mag, liebt, der kann auch andere lieben. Was ist da aus psychologischer Sicht dran?
Ja, das ist richtig, weil wenn wir mit uns selbst nicht im Reinen sind, dann suchen wir diese Bestätigung immer im Außen. Wir suchen sie eben durch den Partner oder durch die Beziehung. Und das kann dann dazu führen, dass ich super bedürftig werde in der Beziehung, dass ich ständig Komplimente und Anerkennung brauche und alles andere auch potenziell als Bedrohung wahrnehme. Weil ich natürlich, wenn ich mich selbst nicht mag, muss ich die ganze Zeit fürchten, dass mein Partner auch irgendwann dahinter kommt, dass ich gar nicht so lustig und attraktiv und liebenswert bin, wie er jetzt vielleicht denkt. Und deswegen fürchte ich natürlich die ganze Zeit auch, dass er mich früher oder später verlassen wird. Selbst wenn mir mein Partner dann immer und immer wieder sagt, dass er mich liebt, werde ich es ihm nicht glauben, weil es ja meinen eigenen inneren Überzeugungen widerspricht, dass ich eigentlich nicht liebenswert bin.
Woran liegt das denn, dass wir nicht zwangsläufig mit jeder Menge Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstliebe ausgestattet sind? Das ist ja sehr unterschiedlich. Wie kommt das?
Ja, Selbstliebe wird uns nicht in die Wiege gelegt, sondern das ist halt etwas, das erlernen wir. Und zwar häufig dadurch, wie Eltern und Gleichaltrige in unserer Kindheit mit uns reden und mit uns umgegangen sind. Wenn wir zum Beispiel als Kinder ganz häufig gehört haben, du tollpatsch, du hast doch zwei linke Hände, du taugst zu gar nichts oder du bist hässlich, dick, böse, was auch immer wir da hören, dann führt es dazu, dass wir diese Glaubenssätze verinnerlichen. Und es kann eben auch Jahre später sogar unbewusst noch unser Verhalten beherrschen und bestimmen und dann vielleicht dazu führen, dass ich mich gar nicht auf meine Traumstelle bewerbe, weil ich von vornherein davon ausgehe, dass ich eh zu dumm dafür bin. Das heißt, diese mangelnde Selbstliebe, die kann uns auch wirklich im Weg stehen und dazu führen, dass wir so einen ewigen Kampf mit uns selbst führen.
Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Werden wir da vielleicht auch anders erzogen, wenn man das allgemein überhaupt so sagen kann?
Ja, also es gibt natürlich immer die Vermutung, dass Mädchen auch heute noch tendenziell mehr so erzogen werden, dass sie vor allen Dingen bescheiden sein sollen, dass sie sich nicht so in den Vordergrund drängen sollen, immer sich eher für andere aufopfern, für die Familie aufopfern, hinter dem Mann stehen. Also diese Muster, die gibt es auch heute noch. Das war früher natürlich in viel größerem Ausmaß. Und das führt natürlich in viel größerem Ausmaß dazu, dass wir auch später uns nicht trauen, unseren Wert zu erkennen oder dass wir das nie gelernt haben, den überhaupt zu sehen und nach außen selbstbewusst zu vertreten. Aber insgesamt ist es etwas, also womit auch Männer zu kämpfen haben.
Katharina Tempel ist Diplompsychologin und erklärt heute in Eine Stunde Liebe, wie wir das besser hinkriegen mit der Selbstliebe, der Liebe zu uns selbst.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ihr hört Eine Stunde Liebe und jetzt gibt's was für euch nach Hause. Das hier ist ja die erste Eine Stunde Liebe auf Deutschlandfunk Nova. D-Radio Wissen ist seit Mai Geschichte. Aber was wir noch haben, sind Eine Stunde Liebe Kondome. Ganz tolle Kondome aus fair gehandeltem Naturkautschuk-Latex. Und diese eine Stunde Liebe-Kondome, die haben noch das alte Logo. Nur wegschmeißen wollen wir die Gummis auf keinen Fall. Deshalb kommt ihr jetzt ins Spiel. Schreibt uns einfach eine Mail at deutschlandfunknova.de. Dann schicken wir euch ein paar eine Stunde Liebe-Kondome zu. Einfach eine Mail an mail at deutschlandfunknova.de. Gilt, solange unser restlicher Vorrat hier noch reicht. Die Kondome, die kommen dann gut verpackt zu euch per Post. Also schreibt uns bis spätestens 31. Mai 2017 eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ein Freund von mir, der ist mit einem T-Shirt rumgelaufen, so mit Aufdruck I love myself. So im Sinne von, ich bin mir im Reinen, ich mag mich. Er ist dann permanent drauf angesprochen worden, hat er mir erzählt. Das ginge gar nicht, das wäre ja voll selbstverliebt. Katharina Tempel, Diplompsychologin, warum reagieren viele Menschen auf so einen Ausdruck, so ein Zeichen von Selbstliebe dermaßen kritisch?
Selbstliebe wirkt häufig abschreckend, weil es so einen egoistischen Beigeschmack hat. Als würde man sich selbst zu wichtig nehmen und sein eigenes Wohl vor alle anderen stellen. Also wir vergleichen das so ein bisschen dann mit Narzissten, die irgendwie rücksichtslos ihre Interessen vor alle anderen stellen und vielleicht auch so ein bisschen arrogant auf andere herabblicken. Aber das liegt auch zum Teil daran, wie wir eben erzogen werden und dass wir dieses Bild von klein auf beigebracht bekommen, dass wir uns eben für andere aufopfern sollen, dass wir immer für andere da sein sollen und bloß nicht selbst irgendwie zu sehr im Vordergrund stehen sollten.
Aber es gibt schon die Möglichkeit, dass ein sehr, sehr gesundes Selbstbewusstsein auch wirklich unangenehm sein kann und unangenehm auffallen kann.
Ja, da gibt es natürlich fließende Grenzen, aber was mit Selbstliebe gemeint ist, das hat nichts mit Arroganz oder Überheblichkeit zu tun. Also wer sich selbst liebt oder mag, das ist nicht eine Person, die nach außen hin ständig irgendwie vor allen anderen sagen muss, wie toll sie ist oder was sie für Erfolge erzielt hat oder so, sondern es geht einfach nur um einen positiven Umgang mit sich selbst, also dass man gut zu sich selbst ist und zum Beispiel auch sich selbst nicht schlechter behandelt als andere. Weil das ist ja auch etwas, was, glaube ich, jeder so ein bisschen von sich selbst kennt, dass man bei anderen oder dass man ein Verhalten bei sich selbst viel negativer einschätzt als bei anderen. Während ich meiner Freundin eben irgendwie noch sagen würde, ach, das kann doch jedem mal passieren, jetzt mach dir nichts draus und das nächste Mal übst du irgendwie mehr, dann hast du mehr Erfolg, ist es etwas, was ich mir selbst nicht verzeihen kann. Also wo ich mit mir selbst viel härter ins Gericht ziehe. Und Selbstliebe soll eben auch dagegen wirken, dass ich mit mir selbst besser umgehe, so wie mit meiner besten Freundin.
Also wenn ich einer guten Freundin, einem guten Kumpel das verzeihe, dann sollte ich mir sowas Ähnliches auch verzeihen.
Ganz genau.
Wo ist denn dann die Abgrenzung zu wirklich selbstsüchtigem Verhalten, was man vielleicht so auch als Narzissmus kennt? Wo würdest du sagen, wird es dann vielleicht auch too much?
Ja, das ist, wenn man wirklich arrogant und überheblich agiert, wenn man dieses erhöhte Selbstbewusstsein so stark nach außen trägt und sich selbst über andere stellt. Das macht ja eine Person nicht, die sich selbst liebt. Sie stellt sich nur auf die gleiche Ebene sozusagen mit ihren Mitmenschen. Und Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die tragen das eben ganz, ganz stark nach außen, stellen sich immer als die Größten dar, sind aber gleichzeitig auch extrem anfällig für Kritik, fühlen sich zum Beispiel von allen angegriffen und bedroht, was nämlich eigentlich Ausdruck auch eines sehr geringen Selbstwertgefühls ist.
Das heißt, Narzissten, die wirklich ein extrem großes Ego haben, viel Bestätigung von außen brauchen, die haben eigentlich ein mangelndes Selbstbewusstsein, eine mangelnde Selbstliebe?
Genau, das ist sozusagen das, was sie sich eben in übertriebenem Maße auch aus der Umwelt holen müssen.
Gut, dann schauen wir mal auf ein gesundes Maß Selbstliebe. Das Ganze ist jetzt noch so ein bisschen theoretisch. Lass uns das Ganze mal konkret machen. Du hast ja auch in deinem Videoblog da einiges zu gemacht. Was für konkrete Tipps hast du, um sich selber zu lieben, anzunehmen?
Ja, also mein erster Tipp wäre wirklich einfach, sei dir selbst dein bester Freund. Also Selbstliebe, das ist ja etwas, für viele Menschen ist das wahrscheinlich schon sehr, sehr schwer, das sich einzugestehen. Also liebe ich mich wirklich selbst? Man kann auch ein bisschen kleiner anfangen und vielleicht einfach versuchen, sich selbst zu mögen. Zum Beispiel so, wie man eben seinen Freund oder seine Freundin mag. Und das bedeutet, behandle dich auch so, wie du deinen Freund oder deine Freundin behandeln würdest. Also du würdest deine Freundin doch auch loben, wenn sie irgendwas geschafft hat. Du würdest ihr gut zureden, wenn sie Angst hat. Du würdest sie trösten, wenn sie einen Misserfolg hatte und sie motivieren, wenn sie vor einer Herausforderung steht. Und genau so kannst du auch mit dir selbst umgehen. Also belohne dich, tröste dich, muntere dich auf, sei wirklich selbst für dich da.
Mehr Tipps von der Bloggerin und Psychologin Katharina Tempel gleich bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Sich selbst zu mögen, zu lieben, das ist gar nicht so einfach. Deshalb wollte ich mal konkrete Tipps von Katharina Tempel, YouTuberin, Bloggerin, Diplompsychologin. Wenn ich zum Beispiel heute was geschafft habe, ja, ich habe die Wohnung aufgeräumt, im Job irgendwas erfolgreich abgearbeitet. Was mache ich dann, Katharina? Klopfe ich mir selbst am besten auf die Schulter?
Zum Beispiel den Erfolg richtig zelebrieren. Also das kannst du alleine machen oder vielleicht auch mit dem Partner oder der Familie oder mit Freunden. Dich wirklich einmal feiern lassen für das, was du erreicht hast. Das richtig auskosten, dieses Gefühl. Man kann sich eben zu Hause, vielleicht im kleineren Rahmen, will man sich einfach ein Entspannungsbad gönnen. Oder vielleicht geht man essen ins Restaurant mit seinem Mann oder gönnt sich irgendwie einen Kinoabend. Oder einfach, dass man was Besonderes macht, um sich zu zeigen, das hast du gut gemacht.
Was hältst du davon aufzuschreiben, was man heute an sich gemocht hat zum Beispiel?
Das ist auch auf jeden Fall ein guter Tipp. Das muss nicht nur auf den heutigen aktuellen Tag bezogen sein, sondern man kann sich überhaupt so ein kleines Erfolgs- und Stärkentagebuch zulegen, wo man all die Dinge aufschreibt, die man ganz besonders an sich mag. Also die Eigenschaften, die man an sich mag oder vielleicht die Erfolge, die man hatte oder auch die Komplimente, die man schon von anderen Menschen bekommen hat. Dann kann man wirklich immer wieder, wenn man auch dieses Buch durchblättert, sich vor Augen führen, wie gut man eigentlich ist, wie viel man schon erreicht hat, wie viel man kann und wie sehr man auch von anderen gewertschätzt wird.
Also so ein bisschen der Fokus, das Glas ist ja immer halb voll im Leben, dass man nicht so sehr auf das Leere guckt, sondern mehr auch auf das, was da ist.
Richtig, weil wir neigen halt dazu, uns wirklich für unsere Schwächen fertig zu machen, aber unsere Stärken kleinzureden. Wenn wir Menschen fragen, was sind denn deine Stärken, dann sind die meisten damit komplett überfordert und können dir oft gar keine Antwort geben. Aber wenn man sie fragt, was sind deine Schwächen, dann kommt ein ganzer Redeschwall von, ach, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Wir fokussieren also immer sehr, sehr stark auf unseren Schwächen und fühlen uns deswegen minderwertig. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was viele mit Selbstliebe haben, dass sie denken, sie können sich selbst erst lieben oder wertschätzen, wenn sie irgendwie perfekt wären, wenn sie eben diese Schwächen nicht hätten, wenn sie vielleicht irgendwie ein bisschen weniger wiegen würden oder die Beförderung hätten oder irgendwas erreicht haben. Aber genau darum geht es nicht. Selbstliebe bedeutet, dich genau so anzunehmen, wie du bist. Mit all deinen Stärken, aber eben auch mit deinen Schwächen.
Heißt aber durchaus, man kann auch Ziele haben und sagen, naja, da habe ich einen Schwachpunkt, da will ich dran arbeiten. Das schließt sich nicht aus.
Absolut nicht. Also es ist ja auch eine realistische Einschätzung seiner selbst. Wirklich zu wissen, was kann ich, was traue ich mir zu. Und es ist immer eine gute Sache, dann an seinen Schwächen auch arbeiten zu wollen oder seine Stärken noch weiter auszubauen, um seine Ziele zu erreichen. Also man muss da gar nichts schönreden oder irgendwie unter den Tisch fallen lassen oder so. Es ist einfach eine realistische Einschätzung, aber eben ausbalanciert, dass man seine Stärken genauso sieht wie seine Schwächen.
Hast du noch ein paar weitere Tipps? Du hast eben schon gesagt, sich selber belohnen, so wie man seine Freundin, seinen Freund belohnen würde. Was gibt's noch für Möglichkeiten, um die Selbstliebe zu stärken?
Ein ganz wichtiger Tipp ist auch, dass man auf die eigenen Gedanken achtet. Denn daraus entstehen unsere Gefühle und Worte und Handlungen. Und da muss man mal ein bisschen drauf achten, aber wir neigen auch dazu, ganz, ganz, ganz schlecht über uns selbst zu reden. Und zwar halt in unseren Gedanken. Und da anzusetzen, das macht unglaublich viel auf. Also aufzuhören, sich zu kritisieren, sich abzuwerten, sich schlecht zu reden. Wenn einem irgendwas runterfällt, nicht innerlich zu denken, ach du blöde Kuh, hast das auch mal wieder versaut oder so, du kriegst ja auch gar nichts gebacken heute, sondern eben zu stoppen, wenn man das bemerkt, dass man sich gerade wieder schlecht redet und stattdessen dann vielleicht etwas zu sagen, was man seiner Freundin sagen würde. Jetzt mach dich doch nicht fertig wegen einer runtergefallenen Schüssel, es kann doch jedem mal passieren.
Also sehr auf das zu achten, was diese Dinge mit einem selber machen?
Ja, genau, und vor allem halt auch, was man über sich selbst sagt, weil das ist auch etwas, das kriegen wir ja nicht immer bewusst mit, was eigentlich die ganze Zeit in unserem Kopfkino abläuft. Und das heißt, also das erfordert eben auch mehr Bewusstsein und Achtsamkeit, dass man wirklich mal darauf achtet, wie rede ich eigentlich mit mir selbst und anfängt, netter mit sich selbst zu reden.
Redet liebevoll mit euch selbst, das empfiehlt die Psychologin Katharina Tempel in Eine Stunde Liebe. Mehr von ihr gibt's auf ihrem YouTube-Kanal und auf glücksdetektiv.de. Das Gespräch mit Katharina, das habe ich vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Belohnt euch auch mal selber, seid gut zu euch, gönnt euch was, lobt euch auch mal. Alles wichtig für die Selbstliebe. Aber nicht ganz unwichtig ist auch so das Umfeld. Also macht es euch gemütlich, schafft ein schönes Zuhause. In dem Punkt können wir nämlich ganz viel von den Dänen lernen. Die Dänen, die gehören nicht ohne Grund zu den glücklichsten Menschen der Welt in den Rankings. Da sind die Dänen immer auf den ersten Plätzen, so der glücklichsten Nationen überhaupt. Und das Zauberwort heißt Hygge. H-Y-G-G-E. Ja, das sagt unser Skandinavien-Korrespondent Carsten Schmieser. Carsten, was ist Hygge? Selbstliebe, Entschleunigung, gemütliches Beisammensein?
Alles zusammen. Hygge ist irgendwie die totale Abkehr von allem, was einen irgendwie schlechte Gefühle macht. Dazu gehört Entschleunigung, weil schnell hat ja keiner mehr Lust zu. Sorgen will man auch nicht haben, also gehört dazu Sorglosigkeit. Alle Probleme, die einen irgendwie nerven, die blendet man mal aus für eine gewisse Zeit und dann ist es Hygge.
Ist es aber mehr so ein Ding, das mit einem Ort zu tun hat oder mehr so, wie ich mich fühle? Wie würdest du das sagen? Was ist das konkret, so ein hügeliger Abend?
Es ist super schwer, das wirklich greifbar zu machen, weil das ist eine urdänische Geschichte und natürlich gehört der Ort dazu, beziehungsweise umgekehrt. Es gibt bestimmte Orte, da wird es garantiert nie hügelig. Also ich denke jetzt mal an einen proppenvollen Bus in der Rush-Hour oder sowas, das geht nun mal nicht. Es ist eigentlich mehr das Lebensgefühl und das besteht aus vielen Komponenten. Klar, der Ort gehört dazu, mit welchen Menschen bin ich zusammen oder bin ich vielleicht alleine? Die Antwort, nein, alleine geht Hygge überhaupt nicht. Es muss mit Menschen zu tun haben.
Und warum ist gerade den Dänen das so wichtig, dieses Hügelige, dieses Gemütliche, dieses Zusammensein, in sich gekehrt sein?
Es steckt sowieso in Skandinavien drin. Das kommt ja auch gar nicht aus Dänemark. Das kommt ja eigentlich aus Norwegen und auch schon ein paar hundert Jahre alt. Aber irgendwie sind die Dänen, wenn man sich hier ein bisschen auskennt, schon etwas speziell, weil sie Dinge auch einfach mal geschehen lassen können. Die können auch mal loslassen. Da sind die Norweger nicht so gut drin, die Schweden schon mal überhaupt nicht. Die Dänen stehen ja auch umgekehrt im Ruf, sehr unzuverlässig zu sein, immer mal wieder ihre Meinung zu ändern, sich den Umständen anzupassen. Und sie stehen im Ruf, eines der glücklichsten Völker der Welt zu sein, was sie auch sind. Das hat ganz viele Gründe, übrigens auch viele materielle Gründe. Sie sind ein kleines Völkchen. Sie sind sowieso sehr auf Freunde, auf Familien fixiert. Also da kommt sehr, sehr viel zusammen, was einfach zu diesen Kernbestandteilen von Hygge zugehört.
Lass uns das Ganze mal ein bisschen konkret machen. Wie läuft denn so ein typischer dänischer Hygge-Abend ab?
Muss übrigens gar kein Abend sein, das kann auch ein Tag sein.
Okay.
Das läuft so ab, dass man erstmal mit der Arbeit aufhört. Und das tun die nicht erst um 5, gern auch schon mal um 3. Da sind wir ja flexibel, wir sind ja Dänen. Und wenn es gerade ein schöner Tag ist, dann rufen wir ein paar Freunde an, am besten auch ein paar Leute aus der Familie. Wir verabreden uns irgendwo. Das kann ein sehr schnuckeliges Café irgendwo so in Kopenhagen oder sonst wo in Aarhus sein. Kann aber auch zu Hause sein, weil es sind ja Freunde und Familie, die man um sich sammelt, nicht unbedingt Fremde. Und dann gibt es alles, vor was einem der Doktor eigentlich warnt. Also ordentlich Kaffee, schönen Kuchen mit ordentlich Fett und Zucker. Kerzenlicht natürlich gehört dazu. Und es gehört Harmonie dazu. Also eine entspannte Atmosphäre. Themen zum Beispiel, die irgendwie Konfliktpotenzial haben. Politik, Erziehung, Religion. Das blenden wir mal aus. Wir reden über den blauen Himmel. Wir reden über das schöne Wetter. Wir reden über unsere Pläne für den Sommer, was auch immer.
Ist das jetzt nochmal so groß geworden und die Bücher darüber verkaufen sich momentan sehr gut, weil eben dieser ganze Trend zu MBSR, zu Achtsamkeit auch so groß ist? Hängt das damit zusammen?
Hängt, glaube ich, damit zusammen, aber MBSR, Achtsamkeit ist ja auch schon wieder, wenn man das mal streng nimmt, etwas, wo man ein Ziel erreichen muss, nämlich diese völlige Entspannung. Da hat schon wieder was von Wettbewerb und da kann man als Däne sagen, ist unhügelig, machen wir nicht. Also eigentlich ist das eine Vorhüggestufe. Die richtige Hüggestufe ist das absolute Entrücktsein und dann ist das, was vielleicht als Effekt bei Achtsamkeit rauskommt, nämlich die Tiefenentspannung, einfach etwas, was viel natürlicher plötzlich da ist, weil es einfach so hügelig ist, weil eben die Kerzen leuchten, der Kaffee so gut schmeckt, der fette Kuchen so lecker ist und die netten Freunde alle da sind.
Jetzt sitzt du mit dem ARD-Studio Skandinavien in Stockholm, aber hast du trotzdem irgendwas Hügeliges von den Dänen übernehmen können als Deutsche?
Ja, ganz vieles. Und vieles von dem, was jetzt gerade als hügelig definiert wird, machen wir ja auch schon lange. Ich meine, ein gemütlicher Abend vom Fernseher mit im Winter vielleicht ein Glas Glühwein und einen schönen Fernsehfilm. Kerzen, finde ich, ist für mich was ganz Wichtiges. Das ist ja auch so ein Kernelement von Hygge, gehört unbedingt dazu. Und dann verrate ich mal was. Wir wohnen, also meine Frau und ich wohnen hier nicht direkt in Stockholm, sondern auf einer kleinen Schäreninsel in der Nähe. Und wenn wir am Wohnzimmerfenster die Beine auf das Fensterbrett hochheben, gucken wir direkt aufs Wasser, sehen dann ab und zu mal ein Schiff von links nach rechts oder von rechts nach links vorbei. Glas Rotwein, wie gesagt, die Kerze an, eine gute Unterhaltung und hügeliger geht's nicht.
Chillen ist irgendwie auch Hygge und das tut gut, sagt Carsten Schmiester in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Selbstliebe tut gut, ist die Grundlage von vielem. Diese These, die gilt als gesetzt. Ja, und dann kommt Michael Pett von der Harvard University, der sagt, Selbstliebe ist schlecht, die kann sogar schaden. Sonja Meschkat, die wollte von der Philosophin Rita Molzberger wissen, hat Michael Pett vielleicht recht? Wann kann Selbstliebe schaden?
Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, wie man Selbstliebe definiert und versteht. Also ich kenne diese Unterscheidung ganz prominent von Rousseau her, der Selbstliebe von Eigenliebe unterscheidet, Amour de soi, Amour propre, und sagt, Selbstliebe ist eigentlich so ein natürliches Prinzip der Selbstsorge, ohne anderen Schaden zufügen zu wollen. Problematisch ist bei ihm diese Eigenliebe, Amour propre, Eigennutz, die den anderen nicht mehr im Sinn hat, sondern tatsächlich Egomanie bedeutet. Auch ich würde sagen, da wo ich nur bei mir selbst bin und bei mir selbst bleibe und den anderen gar nicht sehe, da halte ich das für problematisch und da verkennt man die Bildungsstruktur, die wir haben können, nämlich Ausgriff auf andere und auf die Welt zu nehmen und wieder zu uns zurückzukommen. Unproblematisch fände ich es, wenn ich bei mir anfange, den anderen mit berücksichtige, in der Welt bin und zu mir zurückkomme. Aber das ist dann wahrscheinlich nicht die Selbstliebe, die hier kritisiert wird.
Das ist auch das, was ich jetzt immer mal noch so im Netz gelesen habe, ne? Ja, Selbstliebe, und irgendwann ist man dann so total narzisstisch unterwegs. Mhm. Also darum soll es ja ausgerechnet nicht gehen.
Ganz sicher. Also zugrunde liegt aber meistens doch die These, du kannst den anderen nur lieben, wenn du dich selbst liebst. Mhm. Ja, das liegt ja immer so, ja, dem Ganzen zugrunde. Jetzt kann man das ja bestreiten, das ist eine These, man könne den anderen nur lieben, wenn man sich selbst liebt. Das muss man so nicht verstehen. Auch das Prinzip, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, muss ich nicht von mir her verstehen, sondern kann es vom anderen her verstehen, oder ich kann es gleich ganz bestreiten und sagen, das stimmt gar nicht. Ich kann auch andere lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe. Das müsste man ja erst prüfen. Aber von welcher Seite man her das angeht, ob vom anderen geliebt wissend, kann ich mich selbst lieben, zum Beispiel auch eine gültige These sein könnte, das wäre ja zumindest mal zu prüfen.
Der Professor von der Harvard University, der beruft sich da auf Philosophen aus China, mhm, die ganz offenbar auch so in die Richtung gehen, dass Selbstliebe eben auch schaden kann. Ist das so eine Kultur? Du hast das ja eben schon mal angesprochen, wo du sagst, so die denken, die sehen das einfach nochmal ganz anders.
Ja, das kann schon sein, dass man das selbst einfach vom Kollektiv her denkt oder vom Individuum her denkt. Das heißt ja nicht, dass man das selbst aufgibt, wenn man es vom Kollektiv her denkt, aber dass natürlich das eigene dann erstmal den anderen untergeordnet ist, das Problem dann auch anders aufgeklärt wird. Aber ich glaube, auch in klassisch europäischer Tradition kann man den anderen als ganz tragend für unser Subjektdenken verstehen, wenn man sagt, es geht um ein reflektiertes Verhältnis zu mir selbst, zum anderen und zur Welt. Das kann bei mir anfangen, aber das darf nicht bei mir stehen bleiben. Dann muss man nicht unbedingt in Kollektiven denken, um das begründen zu können.
Ab wann wird es Selbstliebe zu viel?
Ja, wenn man den anderen nicht mehr im Blick hat und die Welt auch nicht. Also ich glaube, wenn man so ein radikaler Konstruktivist wird und denkt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, dann ist das weder moralisch, ethisch, noch auch rein erkenntnistheoretisch besonders klug.
Aber es ist schon wichtig, dass man sich selbst liebt?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selbst kennt und ein Verhältnis zu sich pflegt. Ein Liebendes ist natürlich schön, aber dem ist ja einiges vorgeordnet. Zunächst mal muss man wissen, wer man ist, und vielleicht drüber nachdenken, wer man auch sein möchte. Und dann kann man vielleicht ein liebevolles Verhältnis zu sich aufbauen.
Das schafft man doch fast gar nicht. Das merkt man doch im Alltag. Man kann sich ja nicht ständig irgendwie selbst lieben im Sinne von, dass man auch immer respektvoll gegenüber sich selbst ist. Man ist doch auch manchmal von sich selbst einfach genervt oder nicht einverstanden mit sich selbst.
Was ja okay ist, wenn man hadert, solange man weiß, warum. Und aus diesen Verhältnissen eben auch Handlungsmaximen gewinnt, mit denen man gut leben kann, ist das doch eigentlich auch eine schöne Haltung zur Welt, dass man sich nicht so total selbstsicher in ihr bewegt.
Hat auch was dann mit Fort- und Weiterentwicklung zu tun, oder?
Ja, mit Bildung würde ich sogar sagen, dass wir uns die Welt nicht untertan machen oder jetzt einen blinden Fortschrittsgedanken pflegen, sondern dass wir uns aktiv damit auseinandersetzen, wie wollen wir denn leben, wer wollen wir sein, wie wollen wir mit anderen umgehen. Und das ist der klassische Bildungsgedanke.
Sonja Meschkat hat mit der Philosophin Rita Molzberger von der Uni Köln über die Selbstliebe aus philosophischer Sicht gesprochen. Das Gespräch war eine Wiederholung aus 2016. Rita Molzberger, die forscht an der Uni Köln.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Hoffe, ihr findet eine gesunde Dosis Eigenliebe. Ihr kennt euch, kennt eure Schwächen, aber eben verdammt nochmal auch eure Stärken. Also bleibt liebevoll zu euch und zu anderen. Das war schon wieder Eine Stunde Liebe mit Till Opitz. Wenn ihr die Eine Stunde Liebe Kondome noch zugeschickt bekommen wollt per Post, dann schreibt uns mail@deutschlandfunknova.de. Das ist auch die Mailadresse für Kritik, euer Feedback, Bewerbungen fürs Liebestagebuch. mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr
auf deutschlandfunknova.de.